ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Grüße aus Po. Was für eine Etappe heute, oder? Einen Tag bevor es in die Pyrenäen geht, mussten alle schon mal richtig einen raushauen, auch die ganz großen Favoriten. Und darüber sprechen wir, wie jeden Tag hier im Tourfunk, eurem Radsport-Podcast bei der Tour de France, täglich in der ARD-Audiothek. Und heute in sehr prominenter Runde. Michael Antwerpes ist hier.
Hallöchen.
Holger Gersker.
Hallo.
Unser Radioreporter, unser ARD-Experte Fabian Wegmann.
Moin Moritz.
Und ich bin Moritz Kasserlet und ich grüße euch. Und wir sind ganz ehrlich, wir haben heute Morgen gesagt, so, über was können wir heute sprechen? Lass uns mal eben einen Schwerpunkt auf das Wochenende legen. Die Etappe heute wird wahrscheinlich eh nicht so gesprächswertig. Hat sich doch ein bisschen anders dargestellt. Ne? Wie viel Spaß hattest du am Fernsehmikro, Fabian?
Ah, es war super. Vor allem mal kurzweilig. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich meine, solche Etappen, wo man, ich hatte es mir vorher angeguckt. Ich hatte auch mit ein bisschen Regen sogar nochmal spekuliert, als ich abgefahren bin, habe ich auf jeden Fall.
Es hat richtig geschüttet heute Morgen.
Aber richtig, richtig. Gott sei Dank hat es die Fahrer nicht tangiert irgendwie. Aber der Wind, den hatte ich schon gespürt da. Ich hatte vorher auch schon mal mit John Degenkolb gesprochen, auch mit seiner Frau vor allen Dingen auch. Die hatte mich, die arbeitet ja auch für die ASO, für die deutschen Rennen. Mhm. Mit die hatte ich da ein bisschen gesprochen. Sie sagte auch, ja, ich glaube, die sind alle müde, der Tag gestern war relativ langweilig für uns, für die Zuschauer auch, für die Fahrer aber ganz und gar nicht. Die sind einen 47,5er Schnitt gefahren, die waren extrem schnell. Mhm. Und auch wenn man zusammenbleibt, ist das als Team oder als Pulk, ist das trotzdem anstrengend. Und
Bei der Hitze
auch noch. Und es waren alle, sind alle so ein bisschen am Anschlag. Und dementsprechend haben heute alle gedacht, du, dann gehe ich mal in eine Gruppe. Mhm. Und ein paar waren noch ganz frisch, 22 insgesamt. Die waren dann nämlich vorne raus. Ja, und dann ging es richtig los. Hinten ist Wismar Liesebike ab und mal auf die Kante gegangen. Und einfach großartig, dass alle, ja, die drei im Gesamtklassement zwischenzeitlich mal vorne waren in einer, 10-12 Mann Spitzengruppe, alle mit durchgegangen. Und das sind halt, also die probieren den Unterschied auch auf der Fläche zu machen und nicht erst in den Bergen.
Ihr hört, es knallt ein bisschen. Wir sind ja hier in der technischen Zone in unserem Übertragungswagen, wo, glaube ich, auch unsere Bierbänke reingestellt werden, auf denen wir tagsüber teilweise draußen sitzen, unter so einem kleinen blauen Zelt, wenn es mal regnen sollte, so wie heute. Ist das ein willkommener Schutz?
Ich glaube, der Kollege Nass hat die gerade untergebracht.
Ja, ich glaube, der hat Bierbänke. Der schleppt gerade Bierbänke, ja.
Also er ist sich für nichts zu schade, auch nicht für die Bierbänke. Ja, und dann gab es den Sprint, den wir dann doch irgendwie vorher erwartet hatten, der jetzt nicht sicher war heute im Laufe des Tages. Und man muss inzwischen ja fast sagen, es gibt kaum einen Sprint, ohne dass es einen Sturz oder einen Faststurz gibt. Holger, ist es dies Jahr besonders extrem?
Gefühlt sagen wir das jedes Jahr. Mhm. Die erste Woche war eigentlich entspannt, selbst in den Sprints. Es war zwar hart gefahren worden, aber ich habe jetzt ein bisschen so das Gefühl, dass man spürt, dass die alle auf Anschlag sind. Und natürlich ist nach einer solchen Etappe mit auch heute, ich habe gar nicht am Ende geguckt, aber auf jeden Fall waren zwischendurch 50 km/h im Schnitt, am Ende vielleicht auf 48 runtergegangen mit all den Wechselsituationen, permanent aufpassen, was muss passieren, ist natürlich die Konzentration auch am Ende. Aber da wurde mächtig ausgeteilt. Also wenn da die Jury mal einmal durchziehen würde, dann hätte man ein komplett anderes Resultat. Sprich nicht gegen die ersten drei, ich glaube, für die war alles fair, aber was sich dahinter so alles abgespielt hat, ist schon heftig und man mag sich gar nicht vorstellen, wenn die gerade nicht so breit gewesen wäre wie hier in Po und alle dabei gewesen wären, weil der Chef links von links nach rechts Fahrer, Mark Cavendish, war ja nicht mal dabei, dann hätte das noch übler enden können. Aber der eine Sturz, wo Kees Bol mit dem Rücken in die Bande geknallt ist, der Fahrer von Astana, puh.
Aber das war auch der Fehler von Capio, der zuerst zu Fall kam. Er hat den Sprint für Arnaud Demare angezogen, hat dann nach rechts geguckt, hat eigentlich die hinteren Fahrer gesehen, ist trotzdem weiter rübergezogen, ohne Körperspannung. Und das war das so ein bisschen das Problem. Der Fahrer von Lotto Destiny wollte noch an ihm vorbei, der ist aber weiter rübergezogen. Also er war müde, er war schlapp. Mir ist sowas ähnlich mal passiert. Sprint, man fährt an, bis es nicht mehr geht und dann fällt die Körperspannung ab und dann will man möglichst raus und fährt einen kleinen Schlenker. Man muss immer gucken, dass man geradeaus fährt. Er hat den kleinen Schlenker gemacht und dann gab es diesen großen Knall und das gab es vor allen Dingen, weil sie müde sind.
Und unterwegs hatte Nils Politik. Da hat sich vor ihm einer aufgehängt und hat es gerade noch geschafft.
Ilan van Wilder ist da gestürzt, aber das ging noch ganz
gut. Der war dann irgendwie fast so ein Bremsklotz für Pulle. Ne? Der ist dann so in den reingefahren und damit gebremst. Michael Ostermann ist auch hier. Grüße dich.
Hey.
Komm gerade rein durch unsere Glasfiebeltür. Wo warst du gerade?
Ich habe mir noch die Pressekonferenzen angeguckt.
Ah, okay. Und?
Ja, war interessant.
Wer hat da gesprochen? Pogacar oder?
Pogacar hat drei Fragen beantwortet. Und natürlich der Etappensieger.
Ja. Achso, gut, dass du sagst. Wir wollen übrigens, wir hören gleich noch eine sehr interessante Aussage von Tadej Pogacar. Hören aber erstmal Pascal Ackermann, der hinter Philipsen und Van Aert Dritter geworden ist und zwar zum dritten Mal in Folge Dritter im Sprint.
Ja, ich glaube, es war extrem hektisch. Es war ein extrem schnelles Rennen. Wir waren halt mit dem Team richtig stark. Wir waren immer da, wo wir sein wollten. Und ich muss sagen, am Anfang, wo die Gruppe gegangen ist mit den 20, 30 Mann, hätten wir eigentlich alle gedacht, da passiert heute nichts mehr. Aber dass wir das Rennen so durchziehen heute, das war Chapeau. Ja, ich glaube, wenn ich meine letzten 2, 3 Jahre sehe, dann hätte jeder gelacht vorher, jeder hat gelacht, weil ich gesagt habe, ich will eine Etappe gewinnen. Und jetzt habe ich gezeigt, dass ich wieder in der Weltspitze bin, nicht nur im Sprint, sondern auch wenn es über so hügelige Sachen geht, wenn Tadej losfährt oder Vingegaard losfährt, bin ich einer der Einzigen, der mitfahren kann. Und ich glaube, ich kann extrem stolz darauf sein und ich werde nicht aufgeben. Ich habe am Montag noch eine Chance.
Ja, Dienstag. Montag ist Montag, ja. Aber ja. Am Dienstag in Nîmes. Michael, du bist dann ja immer mit Kamerateam im... Hör ich hier Musik eigentlich?
Ja. Hört ihr das auch? Ausgelassene ja. Stimmung.
Ausgelassene Stimmung.
Kann das passieren.
Du bist im Auslauf immer hier, im Po ist immer eine Menge los.
Ja.
Ist das eigentlich dann Hauen und Stechen oder was habt ihr dann für eine Position?
Es ist dieses Jahr extrem schwierig geworden, weil wir bei den sogenannten Sprint-Massiv, also wie heute in Po, ganz weit nach hinten geschickt werden. Wir dürfen überhaupt nicht mehr auf der Zielgerade stehen, wie früher noch, sondern wir werden dorthin geschickt, wo die Öffentlichkeit steht. Also die normalen Fans mit ihren Handys, die bilden da eine ganz schmale Gasse, wo die Fahrer dann reinkommen zu den Bussen. Da müssen wir uns im Prinzip prügeln darum, dass wir vorne sind und einen erwischen. Heute ist mir Pascal Ackermann so durch die Lappen gegangen. Ich bin einfach nicht rangekommen. Er hat es auch nicht gehört, als ich gerufen habe. Zum Glück hatten wir dann den Kollegen Bernd Arnold hinten am Bus positioniert, hat ihn später bekommen. Ich habe dafür den John Degenkolb noch gehabt. Aber das ist wirklich, wie du sagst, jeden Tag ein Hauen und Stechen. Und mittlerweile durch diese erschwerte Arbeitssituation, ja, ist man manchmal eben auch machtlos. Man kommt schlichtweg nicht ran an die Fahrer.
Was viele uns mal wieder fragen und auch ein bisschen neidisch fragen, du bist ja der Mann, der hier auch gerne mal kulinarisch eine Tour macht durch Frankreich. Hier kostest du mal ein bisschen Schinken, da vielleicht mal ein Stückchen Rotwein, da mal ein bisschen Käse. Wie entstehen diese Ideen eigentlich und wie findet ihr diese schönen Plätze, an denen du dann diese kulinarischen Experimente machen darfst?
Sagen wir mal so, die Kulinarik haben wir in diesem Jahr deutlich zurückgefahren, nachdem ich im letzten Jahr, glaube ich, einige Zuschriften bekam und sage, der frisst und trinkt sich durch Frankreich, haben wir gesagt, das machen wir ein bisschen weniger.
Das macht jetzt der Weg,
man zeigt das nur nicht mehr.
Wir zeigen das nur nicht
mehr. Dafür bedienst du jetzt Flo und Fabian.
Ja, das haben wir heute mal gemacht. Nein,
vielen Dank nochmal dafür.
Ja, sehr gerne. Ja. Wie hieß es?
Gâteau Basque.
Gâteau Basque, sehr gut. Mit Kirschen.
Du weißt übrigens auch, wo ich sitze, ne? Das ist einfach nur
ein. Ja, stimmt. Mensch, Junge, beim nächsten Mal kriegst du auch.
Das Tablett war leer.
Kriegst du auch.
Fernsehen ist unten, Radio ist oben.
Genau. Es ist so, dass die Kollegen in Saarbrücken in der Redaktion die Themen sehr, sehr langfristig mal angehen, wenn feststeht, wo die Tour lang geht. Und dann fahren wir zum Beispiel auch in diesem Jahr Ende Mai mal eine Woche nach Frankreich und nehmen 4 bis 5 Schalten vorab auf, die etwas aufwendigeren, bei denen man mit Zwischenschnitten arbeitet, mit Extraton. Die sind dann auch mal 3 bis 4 Minuten lang. Die normalen Live-Dinger, die wir hier machen, 1:30 Minute, mal was so am Rande passiert. Ne? Aber wenn wir mal irgendwo hinfahren wollen, wo es wirklich schön ist, zum Beispiel diese Burg, die wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, liebe Tourfunk-Freunde, da war ich auf einer Burg, die komplett aus dem 13. Jahrhundert nachgebaut wird, und zwar mit den Mitteln des 13. Jahrhunderts. Ohne jeden Strom, ohne alles, die Werkzeuge selber geschmiedet. Das Ding wächst und gedeiht. Und
da bin ich in einem Hamsterrad, ne?
Genau, da war ich in so einem Hamsterrad und musste, das wie ein Kran quasi, das Rad dreht sich und zieht die schweren Steine nach oben. Das habe ich gemacht Ende Mai und das wird dann montiert und ordentlich zusammengeschnitten und da ist das eine wirklich schöne, schöne Geschichte. Also das entsteht quasi weit vor der Tour.
Ja, spannend. Ja. Ich glaube, das interessiert viele Menschen. Wir haben über den Tag heute geredet. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr viel über diese Etappe noch reden. Ist dir noch was aufgefallen, Holger, was erwähnenswert ist? Sonst können wir.
Also Fabian hat gerade, um das aufzulösen, den Schnitt rausgesucht. Ja. Der Rekord steht ja 5:50:3, das ist 25 Jahre alt, von Blois nach Laval. Ne? Ich war schon dabei. Ja. Du noch nicht.
Nee, ich noch nicht, genau.
Aber heute 48:8, das
Boah.
Ist... Ja. Und das waren am Ende Hügel und der Wind kam nicht immer von hinten.
Und das vor so einem harten Wochenende.
Brutal.
Ist das eigentlich eine ganz harte Woche, ne? Ja. Es sind jetzt 2 super harte Tage, klar, ein Ruhetag, eine flache Etappe, aber und dann ist Feuer frei.
5. Platz für Nikias Arndt, sollten wir nicht ganz unerwähnt lassen.
Ja, absolut. Ja. Und sag mal, Fabian, ist das eigentlich jetzt vor so einem harten Wochenende, ne? Ist es auf dem Top-Niveau dann egal, dass die am Freitag auch schon so eine harte Etappe haben, oder steckt ihnen das schon ein bisschen in den Knochen morgen?
Das steckt allen in den Knochen. Und nur die ersten drei, da muss man ja sagen, die tun sich nichts. Die haben sich alle drei heute gleich wehgetan. Also alle sind auch vorne mit durchgegangen. Also das schwächt alle im gleichen Maße, muss man sagen. Aber das kann natürlich schon was ändern, und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Vingegaard ganz gut war.
Hattet ihr eigentlich gestern schon darüber gesprochen, dass Roglic rausgeht? Habt ihr das schon quasi als Gesetz
empfunden? Das wussten wir erst heute Morgen sicher, okay, ja. Aber gestern haben wir natürlich lange darüber gesprochen, ja, und auch ein bisschen spekuliert, wonach sieht es aus, so. Aber wir mussten natürlich die endgültige Diagnose und Entscheidung abwarten, und gut, dass du es ansprichst. Michael Ostermann, den ihr gerade hier schon gehört habt und der uns jetzt zulächelt, nebenan sitzt am Schreibtisch, der hat mit Rolf Aldag heute nochmal gesprochen über das Aus von Primož Roglič.
Er hatte jetzt zwei Stürze, wo man ausschließen kann, dass er eine Gehirnerschüttung hat, und er hat auch keine gebrochenen Knochen, aber einfach der Impact auf seinen Körper ist einfach so groß, dass man halt sagt, das macht dann keinen Sinn, loszufahren.
Wie geht's ihm?
Ja, er ist natürlich enttäuscht, wie wir alle enttäuscht sind. Er hat super viel investiert. Aus unserer Sicht nach Etappe 11 waren wir auf einem wirklich guten Weg, haben ganz gut ausgesehen da. Er hat hat alles versucht, hat einen Fighting Spirit gezeigt da. Und da ist jetzt alles vorbei. Ist ja klar, dass er jetzt glücklich ist und dass wir jetzt alle erstmal tief Luft holen müssen.
Martin Seemann vom Team Visma Liesebike hat die Streckenführung kritisiert, diese Fahrbahnteile. Sie haben das gestern etwas relativiert. Wie sehen Sie das mit einem Tag Abstand?
Ja, ist jetzt halt müßig. Also ich glaube, der Radsport hat halt in Zukunft immer mehr Probleme, eine adäquate Strecke zu finden, weil einfach diese Sachen zum Schutz von Fußgängern, von Radfahrern, vom normalen Verkehr 364 Tage im Jahr die richtige Führung ist, Straßenführung ist, und einmal im Jahr, wenn die Tour kommt, halt nicht. Und wo das halt hinführen wird, ist, glaube ich, eine langfristige Frage, die sich jetzt die ganzen Komitees stellen müssen, die sich mit Sicherheit beschäftigen. Ich glaube, gestern für den Tag, es wäre jetzt einfach zu einfach zu sagen, der ist jetzt irgendwer schuld und der Fahrbahnteil hätte nicht da sein dürfen. Ich kenne die Gegend nicht, ich weiß nicht, ob er mal eine andere Anfahrt hätte wählen können, dürfen. Für uns ist die Konsequenz natürlich eine riesige, dass da gerade mal ein Fahrbahnteiler war, wo ja auch nicht wir drüber fallen, sondern Lutschenko drüber fällt, und wir sind dann halt in Folge mit vom Rad gerissen worden. Aber ist ja müßig. Also ich glaube, es ist nicht die Zeit der Vorwürfe, aber natürlich immer Zeit, um Sachen zu verbessern und nachzudenken.
Jetzt hat das Team ein halbes Jahr quasi dieses Projekt verfolgt und es endet so. Was macht das mit Ihnen? Was macht das mit dem Team?
Ja, was macht es mit Primož? Weil ich meine, ich sitze halt im klimatisierten Auto und fahre jetzt nicht mehr hinter Roglic hinterher, sondern hinter Hindley. Das ist enttäuschend, das ist ganz klar. Aber ich glaube, der Impact auf Primož ist natürlich der allergrößte. Und wir supporten ihn, wir geben ihm die Möglichkeiten, seinen Traum zu verwirklichen. Aber den wirklichen Schaden hat im Moment natürlich er. Und deshalb sind wir da auch bei ihm und versuchen ihn natürlich da auch zu unterstützen, also auch mental zu unterstützen, dass sich unsere Einstellung gegenüber ihm natürlich nicht ändert. Für uns als Team geht es jetzt, uns neu zu erfinden. Das ist nämlich genau richtig. Wir haben ein halbes Jahr uns darauf vorbereitet, auf ein Ziel, auf eine Strategie, auf Gelb mit Primož Roglič und zu versuchen, die Tour zu gewinnen. Dieses Ziel existiert nicht mehr, und deshalb ist jetzt halt klar zu sagen, oh, und jetzt, Fakt ist halt, wir haben 6 Weltklasse-Rennfahrer noch da im Bus zu setzen, die sich jetzt auch mal kurz schütteln müssen. Das ist auch klar, zu sagen, bis jetzt war immer, wo ist Primož? Wie kommen wir halt zur Ziellinie? Und jetzt haben wir halt andere Themen. Und das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, da muss man ja auch jetzt ein bisschen Zeit geben, sich zu anzupassen. Aber die Tour wird halt weitergehen. Und jetzt versuchen wir natürlich auf anderen Ebenen halt über Fluchtgruppen gute Resultate zu fahren.
Hat Primož sich verabschiedet von der Mannschaft? Und was haben Sie jetzt der Mannschaft gerade in der Teambesprechung gesagt?
Ja, Primož war im Bus, hat sich bedankt bei allen Rennfahrern, Personal. Die haben alle super viel für ihn gemacht. Hat sich bedankt, ist natürlich logischerweise emotional, und ich glaube, das Team hat es sehr geschätzt auch, dass er einfach da war, dass er nicht da war und auf seinem Bett liegen geblieben ist. Das schätzen die alle sehr, sie schätzen ihn sowieso als Mensch, und insofern ist das alles in einer Linie, passt das halt alles. Und jetzt im Bus geht es einfach darum zu sagen, okay, was machen wir heute? Das ist fast eine offene Diskussion. als eine Ansage, weil man fairerweise heute Morgen noch davon ausgegangen ist oder in Erwägung gezogen hat, kann er fahren, kann er nicht fahren. Insofern braucht die Umstellung natürlich ein bisschen. Wie gesagt, die Tour ist nicht vorbei, aber natürlich macht es die Sache nicht einfacher für uns jetzt hier zu glänzen.
Primoz Roglic wohnt ja in Monte Carlo, da wo am Sonntag das Zeitfahren startet. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie von der Freundin verlassen zu werden und eine Woche später siehst du sie mit einem anderen knutschen.
Ja,
sehr schön. Wenn er sich das antut, wenn er da ist und vielleicht ergreift er auch die Flucht und ist woanders, was ihm wahrscheinlich zu wünschen ist, dass es irgendwie möglich ist.
Ja, es ist schon tragisch irgendwie. Ne? Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ihm sowas passiert ist.
Zum dritten Mal in Folge bei der Tour.
Ja, die letzten Male hat man immer gesagt, gut, dann geht er zu Vuelta und gewinnt die Vuelta. Das hat er dann jedes Mal gemacht. Mal gucken, was jetzt der Fall ist. Also er wird nicht lange nicht trainieren können. Er hat keine größeren Verletzungen, aber was Rolf gesagt hat, dieser Impact ist so groß und da muss nichts kaputt sein, aber der Körper funktioniert dann in den nächsten Tagen nicht so, wie er funktionieren sollte. Deswegen wird er da rausnehmen, aber er muss ja neue Ziele sich wieder setzen, wie das Team halt auch.
Und er wird im Oktober 35. Das ist jetzt nicht mehr das Alter, um voll anzugreifen. Und was mir heute in den Sinn gekommen ist und wo wir kurz drüber diskutiert haben, ob es eine Rolle spielt, dass der Mann erst mit 23 aufs Rennrad gestiegen ist, dass er früher Skispringer war, dass er nicht von Kindesbeinen an diesen
Instinkt vielleicht
auch. Den Radfahrinstinkt hat.
Also da denke ich manchmal, er kann super Radfahren, er kann vor allen Dingen sehr gut bergunterfahren. Mhm. Das kann er gut. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, er hat diese Reaktion nicht so. Und das ist was man im Jugendalter eher mal lernt. Dieses vorausschauen, gucken nach Gehör und das, glaube ich, fehlt ihm manchmal, weil er bremst oft zu spät, wenn solche Situationen. Ich glaube, jetzt gestern wäre jeder da reingefahren, aber auch da, er hatte schon ein bisschen Abstand und knallt da voll rein. Es ist halt schon immer auffällig, dass er an solchen Situationen dabei ist. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er allein, vorgestern ist er da alleine gestürzt, da ist er weggerutscht, aber das kann jedem mal passieren. Aber oft ist es so, dass er irgendwo reinfährt oder irgendwo gegenfährt oder sowas. Und,
wobei dieser Sturz gestern, muss man wirklich sagen, da kann er gar nichts machen.
Ja, das rutscht einfach.
Aber mancher hat den Instinkt, mancher hat absolut den Instinkt, der weiß schon, da passiert was, da könnte was passieren, hält sich da raus.
Aber was hätte er machen können in dem Fall? Das ist einfach jetzt,
vorne fahren, komplett beim Fabian, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Remco Evenepoel ist auch erst mit 17 Radsportler geworden, der war vorher Fußballer. Mhm. Der ist bei weitem noch nicht so lange auf dem Rad. Der hat 2018 seine ersten Rennen gefahren als Junior. Das sind auch 6 Jahre.
Der ist vorher auch schon Rad gefahren. Ne? Also das war nicht so, dass der ist keine Radrennen gefahren. Ja, aber der war ja auch, man hat ihn ja schon als kleines Kind als Achtjährigen mit dem Weltmeistertrikot von Quickstep gesehen. Das fand ich auch mal ganz witzig. Also er war da schon Fan und hat das auch. Aber der eine kann es besser, der andere kann es schlechter und der andere hat vielleicht auch immer mehr Glück als der andere.
Ja, es waren mal 4 Favoriten, die genannt wurden. Jetzt sind es noch 3 und die liefern sich jetzt hoffentlich am Wochenende mehrere Schlagabtäusche. Pogacar ist vorne im Gelb, hat 1,14 Vorsprung auf Vingegaard, der ist Dritter. Dazwischen ist noch Remco Evenepoel. Und Pogacar hat heute etwas gesagt, wo ich gespannt bin, was ihr davon haltet.
I like the climbs. Before the tour, I was not really sure which climbs are we doing, but now that I checked, it's climbs that I know, and I'm really looking forward.
Ist das ein Arroganzanfall? Ist das ein Zeichen von Selbstbewusstsein, dass er sagt, mich interessiert eigentlich nicht, wo es hochgeht? Ich habe es erst kurz vorher gecheckt und festgestellt, ich mag's.
Ich meine, der hat 2-mal die Tour gewonnen und der führt gerade. Natürlich kann der.
Aber ist das glaubhaft? Da rein, glaubst du, dass er das nicht gecheckt hat vorher?
Ich glaube, morgen der Berg, der liegt ihm jetzt auf jeden Fall. Das ist jetzt.
Ja, aber was er sagt, er
wusste gar nicht, wo es hochgeht.
Genau, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, dass kurz vor der Tour so.
Ich meine, er hat sich natürlich auch auf den Giro vorbereitet. Also es ist nicht so, dass wie andere Fahrer er sich da 100% auf die Tour vorbereiten konnte, sondern als die anderen im Höhentrainingslager waren und sich Pässe angeguckt haben, hat er beim Giro d'Italia um den Sieg gekämpft. Also ich glaube schon, dass er sich nicht alles wirklich angeguckt hat. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, oder jetzt in den letzten Tagen, dass das Team auch nicht so professionell, nicht so einen Plan hat, wie zum Beispiel Wismar Liesebike. die haben für jeden Tag einen Plan. Also da ist Grischa Niermann, der weiß ganz genau, wann es wo hoch geht, wo es links, rechts geht, wo welche Insel ist. Und ich habe bei Pogacar so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn machen lassen. Dass sie sagen, wenn du das Gefühl hast, du kannst attackieren, dann mach das. Mhm. Also die sind dann nicht so professionell aufgestellt wie Wismar Liesebaik.
Da muss man noch berücksichtigen, es gibt gefühlt jeden Tag auch eine schlechte Nachricht. Heute hat er einen seiner wichtigsten Helfer verloren, das ging so ein bisschen unter, aber Ayuso. Juan Ayuso ist nicht mehr dabei. Mhm. Klar, Almeida war noch ein bisschen stärker, liegt auch in der Gesamtwertung weiter vorn, aber das ist natürlich einer weniger in der Reihe da vorn jetzt vor den wichtigen Etappen. Da ist dann manchmal auch ein bisschen Pfeifen im Walde angesagt, hinterher, wenn er sowas sagt, finde ich. Also ja, wir bleiben stark, ist mir egal, wird schon alles gut. Aber das trifft die Mannschaft, glaube ich, auch. Das ist ein wichtiger Mann.
Mhm. Ja, aber er wird so fahren, wie er es jetzt auch ausgedrückt hat. Wenn, geht er mit wehenden Fahnen unter. Ja. Und das ist ja noch nicht gesagt. Also ne, ich will ihn jetzt auch nicht schlecht machen. Also der ist immer noch einer der Top-Favoriten, ganz klar. Für mich hat sich das so ein bisschen geändert, das Blatt. Aber er ist nur immer noch einer, der für den Toursieg auf jeden Fall in Frage kommt.
Er fährt in Gelb in und hat Linie über eine Minute Vorsprung. So und Jonas Vingegaard vor allem ist der Herausforderer. Und mit Grischa Niermann habe ich eben am Bus gesprochen.
Mit zwei schweren Tagen, mit zwei sehr intensiven Bergetappen. Und wir hoffen natürlich, dass Jonas der Stärkste ist an den langen Anstiegen. Aber das werden wir morgen und übermorgen sehen.
Wir haben jetzt schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen im Zentralmassiv. Da hat er die Etappe gewonnen. Welche Rückschlüsse lässt das zu auf das Hochgebirge?
Ja, dass er sehr, sehr gut drauf ist, aber das gilt für Pogacar auch, das gilt auch für Evenepoel, von daher lässt nicht viele Rückschlüsse ziehen, wer morgen der Stärkere sein wird.
Womit rechnen Sie insgesamt? Ist das schon so eine Art Vorentscheidung, die fallen könnte, oder wird es auf jeden Fall bis zum Ende weitergehen?
Ich rechne damit, dass es bis zum Ende weitergeht.
Und ist es eigentlich ein Zweikampf oder müssen wir Remco Evenepoel auch noch dazu rechnen?
Ja, das werden wir auch die nächsten zwei Tage sehen. Ich gehe ja von einem Zweikampf aus, wenn es wirklich um den Sieg geht. Aber Remco macht bisher einen super guten Eindruck und den muss man sicherlich nicht ausschließen.
Hatten Sie eigentlich schon Kontakt zu Primož Roglič?
Ich habe ihm Nachricht geschickt, aber ich glaube, er hat gerade im Moment andere Probleme.
Was haben Sie ihm geschrieben?
Ja, dass er hoffentlich schnell wieder fit wird. Was soll ich ihm schreiben? Ich denke, für Primož bitter, dass er ausgeschieden ist. Leider gehört das auch zum Radsport dazu und wird wahrscheinlich in der Vuelta umso stärker zurückkommen.
Wir freuen uns aufs Wochenende. Danke.
Jo.
Mein Eindruck war so am Bus von Jumbo. Also da muss man auch sagen, Van Aert heute Zweiter geworden, knapp geschlagen im Sprint. Natürlich keine super Stimmung da in der Mannschaft, aber es war schon so eine leichte Anspannung zu spüren. Also merkst du schon, jetzt kommt was Großes auf uns zu und auf die vor allem. So.
Ja, morgen ist ja zweimal All-Kategorie. Tourmalet, den man ja kennt. Fabian, ist das jetzt dann eher das Geläuf, wo der Kollege Pogacar angreifen kann? Oder wird das eher so ein zähes Ding, wo Vingegaard sich an ihn saugt?
Also da werden sie schnell drüber fahren, aber vielleicht wird er da auch ein, zwei Mal attackieren, aber das ist noch zu weit bis ins Ziel. Die Abfahrt runter, wir haben es gesehen, Wismar Liesebaik, die sind auch gut, auch da im Hochgebirge. Die werden dann bei Jonas bleiben und dann wird Jonas am letzten Berg, der wird seinen Stiefel fahren, der wird auf sein Tacho gucken und der weiß, was er kann, was seine Werte zeigen. Pogacar fährt anders, der fährt mehr aus Emotionen aus.
Rechnest du auch damit, dass es bis zum Schlussanstieg jeweils morgen und Sonntag dauert, bis einer von beiden aus dem Sattel geht?
Ja, also dass morgen diese 10 Kilometer, ein bisschen mehr sogar und mit 8% steil, ich glaube, wenn ich das jetzt die letzten Tage so verfolge, Jonas Vingegaard wird nicht derjenige sein, der sehr früh angreift. Wenn, dann ist es Pogacar, aber auch der hat natürlich was zum Nachdenken bekommen in den letzten Tagen. Und dieses volle Risiko, so wie wir es ja mal erlebt haben, mit der Mannschaft vorweg und dann 60 Kilometer vor dem Ziel, übrigens auch über den Tourmalet, das kann ich mir für den Moment nicht vorstellen, weil eben die Mannschaften sind zwar stark, aber sie sind auch nicht mehr so stark, wie sie am Anfang waren. Deswegen kann ich mir vorstellen, erstmal gucken, was der andere macht. Ich bin sowieso gespannt. Bisher war es ja immer Pogacar, der angegriffen hat. Einer wird es versuchen, ob es erstmals Jonas Vingegaard ist, der dann tatsächlich Pogacar mal versucht, unter Druck zu setzen oder wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, wie es vielleicht kommt, dann denke ich, dass Pogacar 4 Kilometer vom Ziel angreift, Vingegaard geht ans Hinterrad und fährt ihm dann noch davon und gewinnt.
Okay. Das ist ja eine interessante Konstellation gerade. Ne? Pogacar ist ja eigentlich derjenige, der nur reagieren muss aktuell, aber vielleicht auch weiß, okay, wer weiß, was die Kräfte in der letzten Woche noch mit mir machen. Und dieses Zeitfahren am letzten Tag wird ja auch immer im Hinterkopf irgendwie bleiben. Also Fabian, was würdest du sagen, was muss Pogacar tun? Dranbleiben einfach nur und gucken, dass er den Vorsprung hält? Oder muss er, und mein Eindruck ist ja, dass er diese Einstellung hat, muss er jetzt nochmal vorlegen.
Ja, das will er auf jeden Fall. Gerade an diesen kürzeren Anstiegen, da wird er das probieren, aber so viele haben wir davon nicht mehr. Er hat schon Angst vor Le Grand Bonheur, von diesen großen, langen Dingern, glaube ich schon. Und er würde lieber noch mehr Zeit jetzt haben, weil er weiß, die letzte...
mehr Vorsprung.
Mehr Vorsprung haben. Er weiß, die letzte Woche wird ganz hart. Ja. Und das Zeitfahren... Ich meine, er vor allen Dingen jetzt, weil er jeden Tag zum Podium muss, fährt sich jeden Tag auf dem Zeitfahrrad auch aus. Der weiß, dass das auch ein ganz wichtiges nochmal sein wird.
Wir sind nicht immer im Ziel, muss man mal dazu sagen. Morgen ist das Ziel oben auf dem Gipfel. Das heißt, die technische Zone ist deutlich unterhalb. Aber Michael wird oben sein morgen, ne? Du fährst hoch.
Es gibt eine Seilbahnverbindung, die werden wir nutzen, werden da oben den Vorlauf machen zur Sendung. 14.20 Uhr geht's los im ersten und warten dann mal oben, wen wir da abgreifen können nach der Sendung noch. Ja, wir werden quasi abgesetzt und werden uns da oben den Tag vertreiben. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja
wünsche ich euch mal gutes Wetter,
ne? ein Gläschen Saft oder einen Kaffee dazu. Ja, ja, Wetter ist ja Thema morgen, ja.
Ja, wir freuen uns sehr auf dieses Wochenende. Alles live zu sehen im ersten natürlich. Sportschau.de hat alle Informationen auch für euch und den Tourfunk hört ihr dann morgen und übermorgen und überhaupt natürlich weiter. Ich habe noch eine, jetzt wo du sagst, eine Frage würde ich gerne noch beantworten. Wir kriegen ganz viele Zuschriften von euch da draußen, tourfunk@sportschau.de. Und es gibt eine Frage von Chrysander, 8 Jahre alt. Hört jeden Abend mit seinem großen Bruder und seiner Mutter den Tourfunk. Er schreibt, wir sind große Fans. Ich habe eine Frage zum Einspannen. Dort heißt es, jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Die Frage haben wir schon häufiger gestellt bekommen. Holger, hört ihr da? Du kannst noch mal kurz aufklären, welcher Moment war das?
Lennart Kenders Etappensieg 2020 in Villard de Lans.
Apropos Lennart Kemner, ich weiß nicht, wollen wir das fast noch aufmachen? Oh. Wir sind schon lange unterwegs.
Ja.
Ein kurzes Wort noch dazu verlieren. Er wird Bora Hansgrohe oder Red Bull Bora Hansgrohe verlassen. Holger weiß, wohin?
Im Raum steht Lidl Trek. Das ist das, was ich auch gehört habe. Eine gut geführte Mannschaft bei Frauen und Männern. Inigo Teutenberg gehört ja zum Beispiel da zum Staff, die richtig gute Arbeit macht. Der Topstar ist Mats Pedersen. Sie haben nicht den Superstar für die Gesamtwertung. Giulio Ciccone ist richtig gut. Eine Mannschaft mit sehr viel finanziellen Backward neuerdings. Da wäre er gut aufgehoben, wenn es so käme.
Ich glaube, die müssen aufpassen, ne? Bei Bora, das ist, wir haben es gerade gesagt, Roglic hat vom Alter her nicht mehr die große Zukunft. Kemna ist jetzt weg. Wer weiß, was mit Schachmann ist.
Geht auch weg, habe ich gehört.
Geht auch weg. Und was sie hier zeigen, muss man ehrlich sagen.
Buchmann auch.
Buchmann ist jetzt auch nicht unbedingt erste Sahne, ne? Also Hindley ist nicht mehr...
Sie werden sich auf jeden Fall umorientieren. Ja, Hindley, der kommt noch. Ich meine, der hat sich jetzt auch an... Das ging ja, er sollte Helfer sein.
Ja.
Ne? Also da muss er sich nochmal ein bisschen umorientieren. Aber sie haben jetzt wesentlich mehr Geld und sie werden sich jetzt in den nächsten Jahren anders aufstellen. Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge Fahrer, die sie einkaufen werden. Werden vielleicht nicht nur noch auf den deutschen Markt gucken, oder nicht, war ja jetzt auch schon nicht mehr. So viele deutsche
Fahrer. Von Bands of Brothers sind sie gefühlt gerade ein bisschen entfernt, was sie früher waren.
Ja, aber ich glaube, dass, ja, totgesagte leben länger.
Die sind noch nicht tot wollen wir sie nicht sagen.
Nee, eben, aber sie sind, das ist ein Top-Team, das jetzt gerade sich umorientiert. Sie haben im Grunde mit Roglic haben sie den ersten Schritt schon gemacht in die absolute Weltspitze. Damit
sie sind doch Zweite beim Giro geworden, das so, haben sie auch auf der Habenseite. Also, ne? Das ist klar.
Stimmt. Es wird weitergehen und sie werden neue, junge Leute einkaufen. Und dass sie jetzt natürlich Pech gehabt haben mit Roglic, schade, und dass andere weggehen. Aber es gibt eine Umorientierung und das merkt man auch unter den Fahrern, deswegen gehen auch einige.
Das
aber es werden wieder neue kommen.
Das ist ja perspektivisch auch interessant, was Red Bull da vielleicht dann auch für einen Impact hat, aber sie verlieren jetzt gerade schon so ein Stück Identität und sie sind gefühlt auch sehr viel internationaler inzwischen als ein deutsches Team. Also ein Beispiel gestern, als wir dann vorm Bus standen, um mit Rolf Aldag über Primož Roglič zu sprechen, kam der raus und die Ansage war English first. Also die internationalen Medien wurden zuerst bedient. Das, sage ich mal, wäre jetzt vor 2-3 Jahren anders gewesen, aber sie sind eben international aufgestellt. Ich will das gar nicht bewerten, ob gut oder schlecht, aber es hat sich schon verändert, muss man schon sagen.
Ja.
Ja. Glückwünsche noch an Liane Lippert.
Nach Italien. Heute zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Giro d'Italia-Etappe gewonnen. Bei den Frauen ist der Giro mindestens genauso viel wert wie die Tour. Also eigentlich sportlich viel mehr wert, aber die Tour hat natürlich den PR-Background. Da hat sie ja schon eine Tour-Etappe gewonnen. Sie war ja lange verletzt, ist erst im April zurückgekehrt. Ich habe sie neulich lange gesprochen bei den deutschen Meisterschaften, als sie aus dem Höhentrainingslager kam. Und da war sie schon optimistisch. Und das ist natürlich ein richtig toller Zeitpunkt, dass sie da jetzt so viel Selbstvertrauen sammelt, weil die richtig guten Rennen, ihr liegt der Olympiakurs von Paris, direkt danach kommt die Tour de France der Frauen, am Ende der Saison noch die Weltmeisterschaften, dass sie jetzt in Form kommt, das ist natürlich klasse. Und in der Gesamtwertung liegt Antonia Niedermayer auf Platz 5, keine 30 Sekunden hinter Platz 3, keine oder eine reichliche Minute zu Platz 1, die ist auch super unterwegs.
Ja, super. Also Glückwünsche nach Italien, wir sagen au revoir aus Frankreich, morgen geht's in die Pyrenäen, wir freuen uns sehr drauf. Und danach besprechen wir, was passiert ist. Michael, Holger, Fabian und Moritz,
ciao, ciao.
Sagen tschüss aus Po. Tschüss.
Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.